Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin, eurem integrativen Psychiatrie-Podcast aus der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma und zusammen mit Leon.
Ja, hallo.
Und Deborah.
Hallo.
Tauchen wir heute in das Thema Persönlichkeitsstörungen ein. Und wir starten hier heute eigentlich mit so einer richtigen Basic-Basic-Folge. Denn bevor wir uns ins Detail verlieren, wollen wir zunächst klären, was eine Persönlichkeitsstörung eigentlich ausmacht und warum die Definition davon je nach Klassifikationssystem ein bisschen anders ausfallen kann. Und wir wollen in den nächsten Folgen auch auf die einzelnen Störungsbilder genauer eingehen. Wann die veröffentlicht werden, ist noch nicht klar. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, falls ihr Fragen habt zu spezifischen Störungsbildern, schreibt uns sie einfach per Instagram oder per Mail. Dann können wir in den Folgen drauf eingehen.
Und die Borderline-Persönlichkeitsstörung haben wir ja schon in einem Podcast, der bereits veröffentlicht wurde, besprochen. Ganz kleiner Hinweis, wer jetzt schon nicht abwarten kann, schaut doch da einmal rein.
Und da gibt es auch schon eine Erfahrungsexpertin-Folge, also es lohnt sich auf jeden Fall. Aber bevor wir uns jetzt in Definitionen, Theorien und all den kleinen und großen Wahrheiten rund um Persönlichkeiten stürzen und wie diese überhaupt gestört sein können, werfen wir erst einmal einen Blick in die dunkle Ecke des Internets. Stigmatisierung, Mythen und Gruselgeschichten rund um Persönlichkeitsstörungen. Deborah, leg los.
Ich habe das erste Mal mit KI gearbeitet. Ich weiß, ich bin da super spät, aber irgendwie hat er mir ganz schön was rausgeworfen.
Wie hast du überlebt bis heute?
Du hast noch nie ChatGPT benutzt?
Nein, ich habe da irgendwie so ein bisschen Respekt davor.
Und Mutter Deborah, ich sag's ja.
Aber ich habe gedacht, naja, bei dieser Wahrheitscollage, wo wir eh das Internet immer durchstöbern, da kann ich es ja mal machen.
Wir sind gespannt. Oh.
Ich habe auch letztens noch deine Brieftaube hier empfangen, die muss ich dir wieder zurückschicken.
Ich hoffe, du hast gut für sie gesorgt und ihr noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben.
Ja, ja, ich habe sie gut gefüttert. Ich bringe sie durch den Winter und dann schicke ich sie zurück nach Oldenburg.
Danke. Okay, Leute, legt los. Ich habe die Gruselgeschichten angekündigt, Deborah.
Okay, was wird über Persönlichkeitsstörungen so im Internet gesagt? Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, das sind unheilbare Spinner. Sie sind selbst schuld an ihrem Verhalten. Sie sind gefährlich und unberechenbar. Nur Frauen sind betroffen. Und zuletzt, sie manipulieren doch alle absichtlich.
Ja, was soll man denn dazu schon wieder sagen? Also ich finde es immer ganz schön, wenn wir solche komischen Sachen hören, weil dann haben wir ja doch irgendwie eine Daseinsberechtigung, oder? Also das ist ja ganz schön, dann können wir das ja heute hier einfach mal aufräumen. Und vor allem das mit denen, dass nur Frauen davon betroffen sind und dieses Manipulative wird uns Frauen ja generell gerne mal zugesprochen. Gut, dass wir darüber heute nochmal einmal Klartext sprechen. Und was euch heute auch noch erwartet, also wir reden nicht nur Klartext und ihr werdet danach 100-mal schlauer sein, sondern wir haben auch noch Kirschen der Wahrheit mitgebracht. Und zwar folgende. Am Ende dieser Folge werdet ihr wissen, warum Homosexualität im DSM-2 von 1968 tatsächlich als Persönlichkeitsstörung geführt wurde. Wie die histrionische Persönlichkeitsstörung aus dem historischen Hysteriemythos entstand und was die narzisstische Persönlichkeitsstörung eigentlich mit einer griechischen Tragödie zu tun hat. Also an eurer Stelle würde ich dranbleiben. Okay, aber da müsst ihr euch jetzt alle noch ein bisschen gedulden, denn erstmal wollen wir ja darüber reden, was Persönlichkeit und Persönlichkeitsstörung denn überhaupt sind. Eine Frage, die mir von dir, Leon, aus unserer Borderline-Persönlichkeitsstörung-Folge besonders im Kopf geblieben ist, ist, wer kann eigentlich eine andere Persönlichkeit als gestört bezeichnen? Weil im Endeffekt sind wir eigentlich alles Persönlichkeiten und in diesem Kontext habe ich mir gedacht, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die sich das gefragt hat und ich dachte, wir gehen dem Ganzen mal einmal auf die Spur. Wir sind nämlich alle individuell und das ist auch gut so und The New England Journal of Medicine hat 2022 die Persönlichkeit als solche definiert. Es ist eine relativ stabile Art und Weise, wie wir denken, fühlen und handeln und sie macht jeden Menschen einzigartig. Gesunde Menschen können sich selbst gut reflektieren und wissen, wie sie auf andere wirken und haben ein Bewusstsein dafür, wer sie sind und wie sie ihr Verhalten auch anpassen können. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ich weiß nicht, habt ihr da noch Ergänzungen, was Persönlichkeit in einem gesunden Sinne ist?
Ich habe nochmal eine Definition mitgebracht von Sass, der sagt, Persönlichkeit umfasst alle psychischen Eigenschaften und Verhaltensbereitschaften, die einem Menschen seine individuelle Einzigartigkeit verleihen, in puncto Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen und Beziehungsfähigkeit. Und eine Störung liegt vor, wenn bestimmte Persönlichkeitszüge unflexibel und maladaptiv sind und dadurch subjektives Leid oder nachhaltig soziale, berufliche oder sonstige Funktionsbeeinträchtigungen entstehen.
Ich finde, das passt sehr gut und vor allem die Beziehungsfähigkeit, finde ich, ist was, was ganz, 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 ganz wichtig ist und wo man drauf eingehen sollte.
Genau. Fiedler, der setzt auch in seiner Idee über Persönlichkeitsstörung auch das Beziehungsverhalten in den Fokus und spricht auch davon, dass Betroffene für sich Strategien finden, um Beziehungslösungen zu finden, also in der Interaktion mit anderen Menschen zurechtzukommen. Und das sind manchmal halt Strategien, die langfristig leider zu Beeinträchtigungen, zu Leid, zu negativen Konsequenzen in den Alltag der Betroffenen führen. Aber es geht letzten Endes immer um zwischenmenschliches Verhalten und genau. Wünschen und Bedürfnissen, die wir als Individuum haben.
Genau, und ich habe auch mal gehört, wenn es nicht mehrere Personen geben würde, also das heißt, eine oder einer von uns würde jetzt einfach mal auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden und dort aufwachsen, ohne jeglichen zwischenmenschlichen Kontakt, dann könnten sich eigentlich gar keine Persönlichkeitsstörungen entwickeln, weil es halt von dieser Beziehung getrieben wird und von den Beziehungen halt auch aufrechterhalten wird, weil das halt das ist, was das Problem im Endeffekt darstellt, diese Beziehungsfähigkeit.
Naja, also die Menschen auf der einsamen Insel müssten dann halt auch für immer und ewig auf der einsamen Insel alleine bleiben.
Genau, einsam. Sonst gäbe es wahrscheinlich doch wieder Beziehungsprobleme, wenn man mit 50 auf einmal sagen würde, ah, und jetzt kommst du nach Berlin meinetwegen oder nach Oldenburg und musst dann doch mit Menschen interagieren.
In eine WG.
Genau.
Bevor wir jetzt richtig einsteigen, vorab vielleicht einmal kurz die Frage, wie werden Persönlichkeitsstörungen eigentlich in den Diagnosesystemen genau definiert? Und wenn man in den ICD-10 schaut, also die ältere Version, dann wird eine Persönlichkeitsstörung als eine schwere Störung der Persönlichkeit und des Verhaltens beschrieben. Damit ist gemeint, es geht nicht nur um einen einzelnen Charakterzug, sondern um ein Muster, um mehrere Bereiche der Persönlichkeit. Typischerweise führt es dann dazu, dass Dinge im Leben schwierig werden. Beziehungen laufen nicht stabil, Konflikte eskalieren schneller und insgesamt fühlt sich das eigene Leben oft ziemlich chaotisch oder belastend an. Ein wichtiges anderes Kriterium ist auch, diese Muster entstehen nicht erst plötzlich im Erwachsenenalter, sondern beginnen meist schon in der Kindheit oder Jugend und ziehen sich dann relativ stabil durchs Leben. Und mit dem ICD-11, also der neuen Version, hat sich der Blickwinkel ein bisschen verändert. Früher hat man viele verschiedene Persönlichkeitsstörungen aufgelistet, narzisstisch, zwanghaft, paranoid und so weiter. Im ICD-11 fragt man stärker zwei grundlegende Dinge. Die erste Frage lautet, wie funktioniert das selbst? Also zum Beispiel, hat jemand ein stabiles Gefühl dafür, wer er oder sie eigentlich ist? Oder schwankt das Selbstbild stark? Und typische Probleme hier können sein, dass man unsicher ist über die eigene Identität oder einen dauerhaft niedrigen und sehr instabilen Selbstwert hat. Manchmal auch Schwierigkeiten, sich selbst zu steuern. Also Impulse, Gefühle oder auch langfristige Ziele nicht wirklich bestimmen kann. Die zweite große Frage lautet, wie funktionieren Beziehungen? Also gelingt es, stabile Beziehungen aufzubauen? Kann man sich in andere Menschen hineinversetzen? Und wie geht man eigentlich mit Konflikten um? Man könnte also sagen, unterm Strich, während der ICD-10 eher noch gefragt hat, welche Persönlichkeit und welche Persönlichkeitsstörung hat jemand, fragt der ICD-11 stärker, wie funktioniert diese Person eigentlich im Verhältnis zu sich selbst, zur Welt und vor allem zu den anderen? Es geht weniger um Schubladen und mehr darum, wie jemand als Person in der Welt steht und zurechtkommt.
Jetzt sind wir schon zu den Störungen gekommen und da lohnt es sich ja immer in die Klassifikationssysteme reinzuschauen. Und das ICD-10 greift die typischen Persönlichkeitsstörungen, so wie wir sie aktuell kennen, auf und teilt die auf in drei Cluster. Einmal Cluster A, dort werden die ja eher sonderbar oder exzentrischen Persönlichkeitsstörungen vernordet. Und dann im Cluster B spiegeln sich so die dramatisch oder emotional impulsiven Persönlichkeitsstörungen wider. Im Cluster C ist es im Endeffekt so, dass man hier eher die ängstlich und vermeidenden Persönlichkeitsstörungen findet. Und welche gibt es da jetzt genau? Also im Cluster A ist es im Endeffekt so, dass man hier die paranoide Persönlichkeitsstörung, die schizoide, die schizotypische Persönlichkeitsstörung findet. Und was ist das überhaupt? Also die paranoide Persönlichkeitsstörung zeigt sich durch sehr viel Misstrauen und Argwohn. Aber es ist keine paranoide Schizophrenie. Also es ist schon so, dass die Menschen hier halt zwar misstrauisch sind und bestimmt auch manchmal Gedanken haben, die eigentlich jetzt nicht so richtig normal wären. Oder auch Leute, ja, wie jetzt zum Beispiel der Nachbar, der denkt, oh, der hat jetzt aber extra hier sein, keine Ahnung, seinen Zweig über meinen Zaun wachsen lassen und es war bestimmt böse gemeint und so weiter und so fort. Aber jetzt nicht in einem so extremen Ausmaß wie in einer Schizophrenie. Bei der Schizoiden-Persönlichkeitsstörung ist es so, dass hier viel Distanz und emotionale Kälte im Raum ist. Und das sind auch die Menschen, das sind so Eigenbrötler, wenn wir jetzt in diesen Schubladen denken, die auch gar nicht unbedingt diese soziale Nähe wollen oder diese einfordern. Das ist wichtig, um das nochmal von einer anderen Persönlichkeitsstörung, die gleich noch kommt, abzugrenzen. Und bei der schizotypischen Persönlichkeitsstörung ist es so, dass sie merkwürdiges Denken haben und auch häufig soziale Auffälligkeiten zeigen. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal nur oberflächlich darauf ein und im späteren Verlauf oder in den nächsten Folgen nochmal im Detail. Dann im Cluster B, also die dramatisch-emotionalen und impulsiven Persönlichkeitsstörungen, gibt es einmal die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Das sind tatsächlich Menschen, die Grenzen auf jeglicher Ebene nicht einhalten können. Das ist auf der einen Seite eine soziale Ebene, auf der anderen Seite eine emotionale Ebene, auf der anderen Seite aber auch Grenzüberschreitungen im rechtlichen Sinne. Also es sind auch Menschen, die sich nicht in andere Menschen gut hineinversetzen können und die auch gar kein Problem eigentlich darin sehen, dass sie jetzt beispielsweise ein Fahrrad geklaut haben, weil ja, das für die halt in deren Gedanken so nicht passt. Zur Borderline-Persönlichkeitsstörung, da haben wir ja schon mal einiges zu gesagt in den vorherigen Folgen. Schaut da gerne nochmal rein. Das Einzige, was ich hier nur sagen möchte, ist, dass es halt diese sehr stark schwankenden Emotionen sind. Also dieses himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Und auf der anderen Seite so ein bisschen diese zwischenmenschliche Botschaft, ich hasse dich, verlass mich nicht. Und das drückt das Ganze eigentlich ziemlich treffend aus. Dann gibt es die histrionische Persönlichkeitsstörung und da geht man davon aus, dass diese Menschen einfach ein extremes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben, aber auch zur Dramatisierung neigen. Also alles ist immer sehr extrem. Entweder etwas ist extrem toll oder etwas ist extrem schlimm. Aber so ein richtiges Mittelding gibt es da nicht. Und vielleicht kann ich hier schon auf eine Kirsche der Wahrheit eingehen, denn früher hat man sich diese Persönlichkeitsstörung so vorgestellt, dass es erstmal nur Frauen haben. Und auf der anderen Seite diese Krankheit dadurch bedingt ist, dass die Gebärmutter anfängt, wenn sie noch jungfräulich ist, durch den Körper zu wandern.
Oh Gott,
genau.
Das ist ja gruselig.
Und wenn diese Gebärmutter halt dann im Gehirn ankommt, macht sie halt komische Sachen. Ich habe auch schon mal gelesen, dass sie sich da ja angeblich mal reingebissen haben soll. Ja, aber das ist auch alles ein bisschen sehr fraglich und historisch aber wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, weil das natürlich total misogyn ist, also ein total misogynes Frauenbild. Und im Endeffekt wurde es auch teilweise ausgenutzt, weil die Behandlungsmaßnahme war halt, dass der Uterus dann nicht mehr jungfräulich war. Mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Auf jeden Fall wichtig, Awareness an dieser Stelle zu haben. Und dann gibt es auch noch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und hier geht es viel darum, dass die Person ja so eine Grandiosität für sich selber möchte und sie möchte auch, dass das von anderen gesehen wird. Und darauf liegt eigentlich der Fokus. Also andere sollen sehen, wie toll, wie großartig man ist. Auf der anderen Seite herrscht hier auch häufig ein Mangel an Empathie vor, sodass die eigenen Ziele vorangestellt werden und andere Menschen dabei wenig berücksichtigt werden. Dann haben wir noch den Cluster C. Und da findet sich auf der einen Seite die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, beziehungsweise, ja, ich finde, das geht so ein bisschen miteinander einher, weil das dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung im Endeffekt irgendwie hat, weil dadurch, dass man ängstlich ist und dann was vermeidet, hier spielen halt häufig soziale Hemmungen eine Rolle und Minderwertigkeitsgefühle, die da das Leben bestimmen. Die Leute, die sich da auch nicht selber zutrauen und sagen, okay, nee, ich mach das lieber nicht, weil das klappt sowieso nicht. Und wenn sie dann aber was machen und es klappt so halb, dann ist es so diese selbsterfüllende Prophezeiung, ah, ich habe ja gesagt, das klappt eh nicht. Und dann haben wir noch die abhängige Persönlichkeitsstörung. Und hier, das sind die Menschen, die häufig so sagen, ah nee, das muss ich jetzt erst noch mit meiner Mama abklären oder das muss ich jetzt erst noch mit meinem Partner abklären und sich da sehr häufig unterordnen und sich durch Beziehungs- und Bezugspersonen einfach Sicherheit holen, wo sie aber selber in dem Sinne nicht direkt Verantwortung übernehmen.
Oder so Rückversicherungen sind auch ganz typisch, ne? Also was meinst du denn, in welchem Film möchtest du denn gerne gehen? Möchtest du in das Restaurant da reingehen oder entscheide du ruhig?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das trifft es sehr gut. Und dann gibt es noch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und hier ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir ja auch Zwangsstörungen haben. Aber im Endeffekt muss man das schon noch gut abgrenzen, weil eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung, da ist das alles Ich-Synton. Das heißt, das Zwanghafte wird nicht als störend erlebt und es ist auch nicht so, dass man denkt, ach, das ist ja Quatsch, was ich jetzt denke, sondern es sind einfach Personen, die sehr perfektionistisch sind und darin viel Kontrolle finden und sich dadurch auch viel Kontrolle holen. Und das ist aber Ich-Synton, also es fühlt sich nicht komisch an, das zu machen. Also es ist in dem eigenen...
Im Einklang.
Ja, genau, im Einklang, ne? Mit sich selbst, das passt gut. Und ja, das waren eigentlich so die Persönlichkeitsstörungen, die ich jetzt vom ICD-10 mitgebracht habe. Allerdings hat sich da jetzt viel getan.
Gott sei Dank, kann man sagen. Und du hast ja eben schon ein wirklich total schockierendes Beispiel mit der Gebärmutter genommen. Ich habe das gerade so bildlich vor Augen. Also das ist wirklich schrecklich. Und vielleicht würden wir in 10 oder 20 Jahren auch über die ICD-10-Kriterien jetzt anders denken. Also wir entwickeln uns ja auch weiter. Und ja, du hast ja auch schon mal die Veränderungen jetzt mal zusammengefasst für uns, ne?
Ja, und im Endeffekt finde ich, ist halt das Wichtigste eigentlich, was man beachten sollte, ist genau wie du gerade schon gesagt hast, das deutet ja eine Stigmatisierung an. Und ich hatte ja auch in den Kirchen der Wahrheiten einmal, dass Homosexualität ja auch schon mal eine Rolle in den ja, Persönlichkeitsstörungen gespielt hat. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man da genau hinschaut, weil im Endeffekt, wenn man die Leute nicht in diese Schubladen steckt, erst dann kann man ihnen ja auch eine individualisierte Therapie anbieten, weil das kann ja nicht funktionieren, wenn du sagst, ah, wir haben Schema X und du bist jetzt histrionisch und du bist jetzt hier narzisstisch und je nachdem behandeln wir, weil wir haben ja schon gehört, unsere Persönlichkeit besteht aus ganz, ganz, ganz vielen Faktoren, die uns im Endeffekt, wie Leon es auch gesagt hat, einzigartig machen. Und was sind denn diese Faktoren? Also man hört ja immer wieder diese Big Five, aber was meine ich denn damit? Meine ich damit jetzt die 5 besten FußballspielerInnen oder?
Ja, bei den Big Five handelt es sich ja um Persönlichkeits-Traits.
Ja, genau. Und im Endeffekt geht es darum, eins ist ja die Offenheit, dann gibt es auch noch Gewissenheit, Extrovertiertheit, Verträglichkeit und Neurotizismus. Und das sind im Endeffekt die 5 Domänen, sage ich jetzt absichtlich, weil im ICD-11 geht es gleich auch um Domänen, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und im ICD-11 gibt es halt Domänen, die zu diesem Big Five irgendwie echt sehr gut passen. Zum Beispiel einmal die negative Affektivität, Dissozialität, Zwanghaftigkeit, Enthemmung oder auch die Distanziertheit. Und ich finde, wenn man so die Big Five und diese Domänen des ICD-11 nebeneinander stellt, dann ist das wie so ein Anfang und so ein Ende von so einem Spektrum irgendwie. Und ich finde, das beschreibt im Endeffekt Persönlichkeitsstörung meiner Meinung nach auch viel, viel besser und viel individueller. Und das ICD-11 sagt im Endeffekt, diese Domänen müssen negativ verändert sein über 2 Jahre und unterteilt dann in 3 Schweregrade. Und diese Schweregrade, ich will das gar nicht im Detail jetzt auflisten, es geht im Endeffekt darum, dass je mehr Domänen betroffen sind und je nachdem, wie stark die soziale Rolle gestört ist und wie viel Schaden verursacht wurde und je nachdem, wie viel Schaden durch dieses Störungsbild schon entstanden ist, teilt man es halt in leicht, mittel und schwer ein, diese Persönlichkeitsstörung. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Ich weiß nicht, ihr seid hier noch mehr Profi. Was sagt ihr dazu?
Ja, es ist eine sehr gute Lösung. Einfach dafür, dass es lange schon Kritik an dem typologischen Ansatz gab. Also das wirklich einfach in 10 Kategorien zu unterteilen, weil eben viele Patientinnen gleichzeitig mehrere Störungen erfüllt haben. Also es war einfach nicht so klar voneinander zu trennen, weil diese Typen oft theoretisch eher konstruiert wurden und gar nicht so aus der Erfahrung abgesichert waren. Und viele verschiedene BehandlerInnen kamen auch bei derselben Person oft zu unterschiedlichen Diagnosen. Und das heißt eigentlich, dass sich die empirische Evidenz mit der Zeit eher in Richtung Dimensionen verschoben hat. Ja, dass man eben guckt, was gibt es da für ein Kontinuum von Funktionsbeeinträchtigungen vielleicht.
Ja, und die Funktionsbeeinträchtigungen, Leon, die geben ja auch Hinweise auf die spätere Behandlung. Also was für ein Behandlungsplan ist denn eigentlich für den jeweiligen Betroffenen wichtig? Also man schaut sich auch im ICD-10 Beeinträchtigungen an, zum Beispiel im Selbstfunktionsniveau. Also wie reguliere ich denn mein Selbst? Wie reguliere ich meine Emotionen? Und mit den und den Beeinträchtigungen des interpersonellen Funktionsniveaus. Also da nochmal die Interaktionsstörung. Und das weist ja auch, wenn man sich die Behandlung jetzt mal so ein kleines Foreshadowing irgendwie dann nochmal vor Augen führen möchte, dass man dann auch in der Behandlung auch schaut, okay, wie kann man auch im zum Beispiel durch Rollenspiele interaktionelles Verhalten fördern oder mit funktionalen Strategien ergänzen. Also ich finde, das ist sehr behandlerfreundlich und führt auch, wenn man sich so die Diagnosen auch, also wenn man die dann zum Beispiel auch mit den Patienten bespricht, eigentlich auch so durch so einen Leitfaden durch. Also es ist nicht so abstrakt, nicht so abwertend. Also für Betroffene ist das halt auch deutlich nachvollziehbar und ich finde es einfach einen ganz freundlichen, wertschätzenden Blick.
Auf jeden Fall. Ja. Und vor allem finde ich auch wichtig, dass im Rahmen von dem ICD-11 auch darauf geachtet wird, besser zu unterscheiden, was sind denn jetzt funktionale Bewältigungsmechanismen und was gehört eigentlich zu einem Störungsbild? Weil im Endeffekt gibt es ja Gründe dafür, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu unseren Wahrheitsperspektiven. Denn da habt ihr ja wahrscheinlich ein paar Erklärungsansätze mitgebracht.
Das stimmt. Ich würde ganz gerne vorher noch eine ganz kleine Ergänzung machen, weil wir schon häufig auch mit Vorurteilen konfrontiert werden bezüglich der Prognose und des Verlaufs bei Persönlichkeitsstörungen. Es war ganz lange Zeit die Annahme, dass ja Persönlichkeitsstörungen rigide, zeitlich stabile Muster sind. Also dass man so eigentlich die Annahme hatte, ja, wenn man einmal eine Persönlichkeitsstörung hat, dann hat man die für sein ganzes Leben.
Ja, so nach dem Motto, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen.
Das könnte man ja dann auch vielleicht als Betroffener dann annehmen, ne? Und dann, wenn man sich mal überlegt, naja, ich bekomme so eine Diagnose, vielen Dank, ne? Und die Forschung hat aber ganz schöne Ergebnisse gezeigt, nämlich, dass der Verlauf nicht so ganz, nicht so stabil ist, wie man eigentlich gedacht hat. Und zwar kann man eigentlich sagen, dass die Ausprägung der Verhaltensauffälligkeiten erst einmal eng verknüpft ist, auch mit situativen Lebensumständen. Also es ist gar nicht so rigide, sondern man zeigt halt, also Betroffene zeigen eher starke Ausprägung, auch wenn zum Beispiel auch bestimmte Lebensveränderungen, Trennungen, Sorgen, ganz insgesamt irgendwelche Stressoren, Beeinträchtigungen auftreten. Und dann hat man auch herausgefunden, dass in so Langzeitstudien auch die Remissionsrate ziemlich hoch ist. Also da spricht man zwischen 40-60% an Remissionsrate. Das heißt, die Stabilität, dass die Symptomatik zum Beispiel über 2 Jahre stabil bleibt, die liegt nur bei ca. 40-60%. Bei Cluster B-Persönlichkeitsstörung, darunter fällt auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder die antisoziale Persönlichkeitsstörung, da nehmen die Symptome ab dem 35. Lebensjahr auch ab.
Und ich finde, alles, was du gerade schon gesagt hast, passt perfekt dazu oder gibt uns auch die Vorlage dazu, dass es super ist, dass wir vom ICD-10 auf das ICD-11 umstellen. Weil zum einen die Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, wird da trotzdem individuell betrachtet. Also die bleibt bestehen. Das ist tatsächlich die einzige, die im ICD-11 so bestehen bleibt. Im Vergleich zu den anderen, die ja dann in dieses Schema, was ich gerade vorgestellt habe, reinfallen und nicht mehr als solche so klar definiert werden. Und deswegen ist es, glaube ich, echt gut, dass wir daran jetzt ja auch nochmal sehen, okay, es macht wirklich Sinn, dass wir vom ICD-10 bezüglich der Persönlichkeitsstörungen weggehen und uns da auf das ICD-11 konzentrieren, auch wenn es bestimmt noch lange dauern wird, bis das auch in allen Klinikköpfen angekommen ist.
Naja, also die ICD-11, die braucht ja noch ein bisschen, also geben wir dem noch ein bisschen Zeit.
Deswegen fangen wir jetzt schon an, damit alle genug Zeit haben, sich emotional darauf einzustellen, oder?
Ja, das finde ich auch. So, wenn wir über Störungsmodelle bei Persönlichkeitsstörungen sprechen, fällt mir immer zumindest als Verhaltenstherapeutin der Rainer Sachse ein. Rainer Sachse hat das Modell der doppelten Handlungsregulation erstellt und der geht ja erstmal davon aus, dass wir Menschen grundlegende Motive haben. Also eins ist zum Beispiel Anerkennung, Liebe, Zuwendung, Wichtigkeit, Verlässlichkeit, Solidarität, Autonomie, aber auch Grenzen oder Realität. Und der geht davon aus, dass bei Betroffenen diese grundlegenden Motive in der Biografie frustriert worden sind. Das heißt, die Betroffenen haben nicht die Anerkennung oder Liebe oder Zuwendung zum Beispiel erhalten. Und daraus haben sich vorwiegend negative Schemata entwickelt. Also zum Beispiel sowas wie, ich bin nicht wichtig oder ich bin nicht liebenswert. Und die Betroffenen mussten dann sozusagen Bewältigungs- bzw. so Ersatzstrategien erwerben, um die eigenen grundlegenden Bedürfnisse irgendwie befriedigt zu bekommen. Und durch die Interaktion, also durch andere Menschen. Und hierzu haben sich neben der normalen, authentischen Handlungsregulation hat sich eine Spielebene etabliert. Spielebene, jetzt geht es so ein bisschen in die Richtung, wo man sagt, na, wie war das mit manipulativem Verhalten? Das hatten wir ja auch als Vorurteil auch. Spiele, also die Spielebene meint Spiele, das sind also intransparente, manipulative Strategien. Also es geht darum, dass das Verhaltensregulationsstrategien eigentlich sind, wo der Patient zum Beispiel ein Bild von sich aufbaut, um zum Beispiel gesehen oder halt nicht gesehen zu werden. Oder auch ein Appelle, also der Appelle erzeugt. Also zum Beispiel Betroffene wollen, dass ein Interaktionspartner etwas Bestimmtes tut oder aber auch nicht tut. Also es geht immer so ein bisschen, wie kann ich eigentlich mein Gegenüber dazu bringen, dass er bestimmte Verhaltensweisen zeigt, die dann am Ende zu einer Bedürfnisbefriedigung führen. Und diese Spiele sind kurzfristig auch meist sehr erfolgreich. Also das führt dann auch dazu, dass diese Spielebene auch verstärkt wird. Hey, okay, also das hilft mir irgendwie. Langfristig reagieren aber die Interaktionspartner, also zum Beispiel Partner oder Eltern, häufig negativ. Also das Verhalten hat auch Kosten. Und das Problem ist, dass diese Spiele hochautomatisiert sind, also wenig repräsentiert werden bei den Betroffenen. Also das heißt, denen ist das nicht bewusst, ich mache das jetzt mal eben, sondern das sind wirklich Prozesse, die im Gehirn automatisch ablaufen. Und das heißt, negative Reaktionen werden dann meistens auch internal stabil und global attribuiert. Also das heißt, eine negative Lernerfahrung heißt nicht, okay, mein Verhalten hat jetzt gerade dazu geführt, dass sich XY von mir abwendet, sondern ich bin falsch, mit mir stimmt irgendwas nicht. Interaktionelle Ziele auf der Spielebene sind im Wesentlichen ja eher Vermeidungsziele oder Ersatzziele. Also die Grundbedürfnisse, so muss man sich das vorstellen, werden ja nie voll erfüllt. Also die Erreichung von Zielen, also man kann zum Beispiel ein Ersatzziel haben, vermeide beschämt zu werden, oder Aufmerksamkeit ist ein Ersatzziel im Gegensatz zu Wichtigkeit, was dann ein Grundmotiv ist. Also ich will eigentlich wertgeschätzt werden und ich möchte wichtig sein für andere, aber nimm dann das Ersatzziel Aufmerksamkeit. Ich bekomme Aufmerksamkeit irgendwie in Kauf. Und das Erreichen von diesen Vermeidungszielen wirkt erstmal reduzierend auf negative Emotionen. Also das ist irgendwie so eine Erleichterung, das ist irgendwie, fühlt sich erstmal gut an, aber erzeugt kein Gefühl des Wohlbefindens und der Zufriedenheit. Also das heißt, man kann sich so vorstellen, die Betroffenen sind nie satt. Die sind nie richtig satt.
Weil sie eigentlich immer auf dieses kleinere Ziel ausweichen, oder?
Genau, also es gibt immer, ja, es ist immer wie so ein Kompromiss. Vielleicht mache ich einmal ein kleines Beispiel anhand einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Also da bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung ist das zentrale Motiv Wichtigkeit. Das Selbstschema ist dann vielleicht, ich bin nicht liebenswert, also was sich durch die biografischen Erfahrungen und unerfüllten Grundbedürfnisse entwickelt hat. Und ein Beziehungsschema könnte dann sein, ich bin für andere egal. Auf der Spielebene würden Betroffenen vielleicht ein schrilles, dramatisches, aufmerksamkeitsheischendes Verhalten zeigen, was wiederum eine kurzfristige Konsequenz, zum Beispiel Aufmerksamkeit, erzeugt. Also ich krieg erstmal Zuwendung. Langfristig führt das aber bei den Interaktionspartnern dann eher zu Abwehr und Distanz. Das führt dann aber dazu, dass sich das Selbstschema, also ich bin nicht liebenswert, ich bin für andere egal, also das Beziehungsschema auch, das wird wiederum verstärkt. Und so entsteht eigentlich so ein Teufelskreis, aus dem die Betroffenen dadurch, dass das ja nicht bewusst ist, es ist ein automatischer, Verhaltensstrategie, die ja nicht auf das Verhalten attribuiert wird, sondern ja, okay, ich bin's ja, ist es ganz, ganz schwer für die Betroffenen alleine zu lösen und Alternativen zu finden.
Und ja. Ich finde, deswegen ist es ganz schön, dass du den Professor Dr. Rainer Sachse mitgebracht hast, weil er ja auch der Entwickler von der klärungsorientierten Psychotherapie ist und das ja auch ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsstörungen zu tun hat.
Naja, und ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch so reinpasst, aber gerade in der Therapie, in der therapeutischen Arbeit machen wir als Therapeuten ja häufig oder bieten den Betroffenen häufig auch positive Beziehungserfahrungen. Das führt dann aber auch zu einer Diskrepanz bei den Betroffenen, also zwischen den Motiven und den Schemata. Also dass man merkt so, irgendwie passt das jetzt gar nicht mehr so zusammen. Also der Therapeut verhält sich vielleicht warmherzig, zugewandt, interessiert und eine Diskrepanz zwischen dem Motiv Wichtigkeit und dem Schema ich bin nicht liebenswert wird hergestellt, ne? Also oder ich bin für andere unwichtig. Und dann machen Betroffene laut Sachse eine Art Test, um diese Diskrepanz aufzulösen. Also die führen sozusagen interaktionelle Tests aus und naja, sind umso härter, je stärker die Diskrepanz ist. Also im Sinne von, naja, bestimmt, ne, wie verhält jetzt X, also mein Therapeut sich, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel abwerte, wenn ich irgendwie mich in irgendeiner Form schwierig verhalte, mich nutze oder Vorwürfe mache oder.
So ein bisschen auch Grenzen austesten vielleicht.
Genau, und das ist aber eigentlich sozusagen nur so ein Austesten, so ne, wie, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ne? Das kann doch nicht sein, dass der sich gerade trotzdem weiter liebevoll mir zuwendet und mir zuhört.
Und das finde ich auch total spannend, weil ich mich gerade frage, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, weil ihr ja beide psychotherapeutisch unterwegs seid, ich wüsste gar nicht, wie ich mich dann so verhalten soll. Weil man, da muss man ja schon auch auf sich selber achten, dass man nicht in so eine Haltung kommt, oh, war jetzt ja klar, dass das kommt und dass das irgendwann ausgetestet wird. Habt ihr da eine Erfahrung, die ihr mit uns allen hier gerade teilen wollt?
Naja, also mir hilft da vor allen Dingen die Haltung, ne? Also die Haltung zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter? Was für ein Grundbedürfnis steckt eigentlich dahinter? Und es gibt so eine Strategie, das nennt sich so komplementäre Beziehungsgestaltung. Das heißt, auch erstmal nochmal zu schauen, ne, was braucht der eine? Ne? Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ja, ich werde eigentlich eher abgestoßen, dass ich dann halt dann vielleicht auch extra dann noch mehr auf jemanden eingehe und sage, boah, das ist total super, dass sie es heute trotzdem geschafft haben, obwohl sie gar keinen Bock auf mich haben, dass sie trotzdem das geschafft haben, hier in die Sitzung zu kommen.
Also wenn dir jetzt rein theoretisch jemand sagen würde, boah, du bist richtig scheiße, dann sagst du, ja, aber toll, dass sie trotzdem geschafft haben, zu mir zu kommen. Toll, dass sie sich trotzdem mit mir, auch wenn ich so scheiße bin, treffe.
Genau, und da muss man natürlich dann immer auch so ein bisschen, das soll halt, ne, also ich finde, das ist auch wichtig, da nicht zu gucken, dass sich die Betroffenen veräppelt fühlen. Ne? Also wir wollen sie ja nicht veräppeln, sondern das ist einfach, dass wir dieses Kern, also das Kernmotiv im Blick haben. Und das hilft, finde ich, auch ne, das zu sehen, es ist eigentlich ein verzweifeltes Bemühen, bestimmte Motive zu befriedigen, die halt bei den Betroffenen leider, leider nicht in der Vergangenheit so auf eine angemessene Art und Weise ja, berücksichtigt worden sind.
Und ich finde, das hast du so toll gesagt. Wow.
Ja.
Kurze Appreciation an dieser Stelle. Okay, ja, ich weiß gar nicht, Deborah, also ich habe aus deiner Perspektive jetzt schon extrem viel mitnehmen können. Mit Sachse hatte ich mich im Voraus auch schon beschäftigt und war total begeistert, weshalb ich mich so gefreut habe, dass du es jetzt auch so mitgebracht hast und es für alle irgendwie nochmal zugänglich gemacht hast. Aber ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was unser Kollege da noch zu sagen hat. Sag mal, Leon, hast du auch noch was dabei?
Ja, wie immer habe ich die systemische und die tiefenpsychologische Perspektive noch mitgebracht. Und würde einfach mal mit den systemischen Gedanken beginnen, die ich einfach eher als Ergänzungen vielleicht anführen würde, weil die systemische Therapie im Kern eigentlich der Diagnose Persönlichkeitsstörung kritisch gegenübersteht. Also Diagnosen ja per se, aber vor allem der Diagnose Persönlichkeitsstörung, weil sie glauben, dass das häufig nicht die Lösung ist, sondern schon Teil der Problemkonstellation, weil sie ja suggeriert, dass es da so etwas gibt wie eine feste Persönlichkeit ohne Kontext und die diese Diagnose auch die Beziehungsdynamiken und auch die Ursachen, also die Entstehungsbedingungen, die dahinter liegen, eigentlich verdeckt. Das heißt, es gibt da eine systematische Skepsis in der systemischen Therapie gegenüber Persönlichkeitsstörungen, also historisch gesehen. Und da dachte man eigentlich, das ist ein Kategorienfehler, weil Persönlichkeiten haben keinen stabilen Kern, sondern sie sind eher prozesshaft, kontextabhängig und variabel. Und Symptomatik, also die Symptomatik einer Persönlichkeitsstörung, hat auch immer eine Kommunikations- und auch eine Handlungsfunktion. Jetzt haben die Systemiker in sich aber mit der Zeit auch ein bisschen gewandelt und sind ja nun auch ein anerkanntes Therapieverfahren, was als Kassenleistung abgerechnet werden kann. Und dadurch mussten sie sich auch so ein bisschen hinbewegen zur störungsspezifischen Differenzierung, also hin zu den Persönlichkeitsstörungen. Gleichzeitig, das ist natürlich ein bisschen so ein Spagat, weil das Ganze in zentralen Punkten unvereinbar ist mit der Grundhaltung. Was passiert eigentlich, wenn man sagt, jemand nennt jemanden einen Borderliner oder sowas? Da ist man eigentlich schon in Beziehung und diese Beziehungen sagen immer was aus über den diagnostischen Kontext, die Machtverhältnisse und Zuschreibungsprozesse. Und nicht nur über die diagnostizierte Person, sondern auch über diejenigen, die eben behandeln und Diagnosen vergeben, also uns hier. Und da muss man eigentlich immer die Beobachter mitdenken. Wer diagnostiziert hier eigentlich, mit welchem Wissen, in welchem Beziehungskontext und was für alternative Deutungen wären auch möglich? Das sind Fragen, die systemische Therapie eigentlich seit jeher stellt. Und sie fürchtet auch, dass sich solche Diagnosen verselbstständigen können. Also wenn wir vergessen, dass das eigentlich so ein Sprachspiel ist auch, ja, wo Diagnosen vergeben werden, dann vergessen wir auch, dass das eben ein Akt ist, wo sich Diagnosen vielleicht verfestigen können in Akten, in Arztbriefen, in institutionellen Routinen, die immer weitergetragen und nicht hinterfragt werden. Man guckt dann einfach in die Akte und sagt, ah ja, hier steht, narzisstische Persönlichkeitsstörung, wird schon stimmen. Und dann wird das zu einer Art chronischen Eigenschaft der Person, ohne das zu überprüfen.
Und ich meine, das zeigt ja auch ganz gut das Stigma, was Deborah aufgezeigt hat mit diesem, ja, Persönlichkeitsstörungen sind stabil und man kann daran nichts ändern. Und wenn du einmal den Stempel hast, dann wirst du den auch nicht mehr los, weil der ist wasserfest oder so. Und das ist im Endeffekt ein Riesenproblem, weil, wie du ja auch die Studien aufgezeigt hast, es ist halt eben so, dass sich Persönlichkeitsstörungen, dass sie sich abschwächen können oder auch, dass sie halt einfach nicht mehr als eine Störung vorhanden sind, sondern dann einfach nur im Sinne der Big Five als eine Persönlichkeitseigenschaft, die vielleicht etwas stärker ausgeprägt ist.
Also es lohnt sich, das zwischendurch auch mal zu prüfen, gerade wenn man in langjähriger Behandlung ist, nochmal zu prüfen, ist diese Diagnose überhaupt noch passend? Werden die neuen Kriterien überhaupt noch erfüllt? Ne? Und ich finde, das ist auch echt ein guter Hinweis. Aber ich glaube, dass es für uns alle Behandler auch ein Umdenken, also das ist jetzt ja auch für uns alle neu und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Sich nochmal selber zu hinterfragen, ne? Die eigene Beobachterrolle nochmal zu hinterfragen und auch das nicht einfach so hinzunehmen, ne? Weil es einmal richtig war, muss es jetzt nicht immer noch richtig sein.
Und vor allem auch hinterfragen im Sinne der Schubladen, ne? Weil, also es ist ja schön, wenn es diese Schubladen irgendwann nicht mehr geben sollte, aber darunter leiden die Patienten und Patientinnen, glaube ich, auch wirklich enorm. Weil ich meine, wir kennen das auch aus dem klinischen Alltag. Wenn da erstmal generell eine psychische Erkrankung steht, dann ist es immer schon so, dass manche Leute da nicht vernünftig drauf reagieren, die da eigentlich vernünftig drauf reagieren sollten. Und vor allem bei Persönlichkeitsstörungen heißt es dann immer direkt, ah, das ist jetzt ja ganz schwierig oder oh nee, kann da nicht jemand anderes mitsprechen. Und da denke ich mir wirklich, meine Güte, Leute, also ich finde es so, so toll, dass auch die verschiedenen Erklärungsansätze dieser Störungsbilder versuchen, eine Funktionalität dahinter zu sehen und auch versuchen zu verstehen, warum sind diese Menschen denn so? Weil diese Menschen sind nicht so, weil sie sagen, ah, ich finde das total toll und befriedigend, sondern Deborah, du hast es gesagt, es ist eigentlich sehr, sehr unbefriedigend und so ein Kreislauf, in dem man eigentlich gar nicht richtig satt wird. Aber Leon, was sagt die systemische Therapie dann noch weiter dazu?
Genau, also sie würde vielleicht sogar so weit gehen, überhaupt nicht zu sagen, Menschen sind so, sondern es ist was Prozesshaftes, was immer im Kontext stattfindet. Und wenn dann sowas passiert, wie du gerade beschrieben hast, ja, eine Erzählung von den total schwierigen Borderline-Fällen oder sowas, dann ist das eigentlich nicht so wirklich haltbar und ist auch oft Mittel für eine professionelle Selbstverortung, ne? Im therapeutischen Feld, wo man sagt so, ja. Und dadurch entstehen natürlich wieder Beschreibungen und das kann auch zum Bruch in der Beziehung führen, also in der zwischen behandelnder Person und dem Behandelten, weil manche wollen diese Diagnose gar nicht oder erkennen sie nicht an. Andere nutzen sie als Mittel auch, um gesehen, geschützt oder ernst genommen zu werden. So entstehen dann immer mehr Effekte im Feld, ne? Also wenn man sich das dann immer anguckt als System, einmal das Herkunftssystem, wo kommen eigentlich die Betroffenen her, aber auch in diesem ja, therapeutischen Feld, welche Funktion hat es eigentlich? Und da appelliert die systemische Therapie auch dazu, einfach die Herkunftskontexte ernst zu nehmen. Also wie der Beispiel Borderline. Hier finden sich in den Familien oft Vernachlässigung, Gewalt, Instabilität, körperlicher Missbrauch. Und die Vergangenheit lebt vor allem in der Wiederholung weiter, ist aber nicht unbedingt die Ursache. Genau, also es geht im Kern eben nicht um einen Persönlichkeitskern, sondern etwas, was man in der Verhaltenstherapie vielleicht Schemata nennen würde, in der tiefen Psychologie Strukturniveau, nennt man in der systemischen Therapie manchmal Fühl-, Denk- und Verhaltensprogramm.
Auf jeden Fall, also immer wieder reevaluieren und evaluieren, wie sieht es denn jetzt gerade aus und wie hat sich schon was verändert? Ist es denn immer noch so? Und konnten in der Zwischenzeit vielleicht auch schon korrigierende Beziehungserfahrungen in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast, gemacht werden?
Genau, und das sind dann eben keine feststehenden, sondern veränderbare Muster, wie sich die Psyche selbst organisiert. Und Unterschied kann immer wieder erzeugt werden, indem man vor allem den Kontext mit einbezieht und immer auch auf Ressourcen guckt, auf Ziele, auf neue Fragen und damit Handlungsspielräume eröffnet. Da könnte man jetzt noch viel weiter gehen, natürlich, was die systemische Perspektive da hinzuzufügen hat. Aber ich glaube, also was natürlich noch ein Kernmerkmal der systemischen Therapie ist, dass sie anderes Setting anbieten kann, also dass man nicht nur in Einzeltherapie ist, sondern je nach Kontext auch eben das Umfeld gleich mit einbezieht und sehr geduldig gegenüber der Persistenz dieser Muster ist und gleichzeitig eben diese lähmende Schwere dieser Diagnose nicht ganz so ernst nimmt, sondern immer wieder in Frage stellt. Und wenn man sich das anguckt, ist sie wirklich ganz, ganz stark der klassischen Beschreibung von Persönlichkeitsstörungen entgegengesetzt, wo wir eigentlich auf eine Person gucken und in der systemischen gucken wir auf den Kontext, wo wir auf Permanenz gucken und da dann eigentlich auf Unterschiede gucken, wo wir auf Probleme blicken normalerweise und in der systemischen Therapie auf Lösungen, wo wir normalerweise auf Störungen gucken und da uns auf Funktionen fokussieren und vor allem auf den Auftrag, den die Patientinnen und Patienten uns wirklich geben.
Und da klingelt so in meinem Ohr mit so einem Jingle so ICD-11, weil das ja eigentlich auch weniger die McDrive-Bestellung ist, wo man sagt, ich hätte jetzt gerne das Mac-Menü so und so, sondern in die Richtung geht, okay, wo sind wir gerade, was möchte der Patient, die Patientin und wo können wir individuell ansetzen?
Ich glaube, die Mitarbeiter da wären ziemlich überfordert mit solchen ICD-11-Bestellungen, aber ich sag nur,
ich hätte gerne auf dem Spektrum einmal gerne sowas bei 30%, aber die Gurken sollen ungefähr bei 60% sein und der Ketchup soll so ungefähr aus, ja, 99%
und vom Spektrum nur halb kommen. Warm, bitte.
Genau.
Genau. Und was genau wollen unsere Patientinnen eigentlich von uns? Also nicht, dass wir ihnen sagen, hallo, sie haben die und die Persönlichkeitsstörung, wir werden sie heilen sozusagen, sondern mit welchem Auftrag sind sie da? Und das ist etwas, was gemeinsam gemacht wird und auch nicht so wie bei einer McDrive-Bestellung abgegeben wird, sondern es ist im Grunde, muss man das irgendwie gemeinsam zubereiten, was da dann therapeutisch zubereitet wird.
Aber jetzt kann man sich einen zusammenstellen, der halt auch auf einen passt und der seinen eigenen Namen trägt.
Eigentlich wollte ich fragen, ob unsere Metapher mit der tiefenpsychologischen Perspektive weitergeführt werden kann oder was die so zu sagen haben.
Smooth.
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wie kriege ich denn da jetzt die Kurve vom McDrive in die Psychoanalyse? Welchen Burger würde Freud essen? Vegan? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, sein Lieblingsessen waren Artischocken oder sowas, habe ich irgendwo mal gehört.
Dass du sowas weißt, Leon, das beunruhigt mich.
Naja, ja, mich auch.
Du und Freud, ihr habt eine sehr intensive Beziehung und deswegen bist du derjenige, der uns jetzt erzählen darf, was er gesagt hat.
Genau, die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, über 100 Jahre Theoriebildung in der Psychoanalyse und im psychodynamischen Denken auf ungefähr 5 Minuten zu bringen, aber ich versuch's mal. Genau, es sind einfach sehr, sehr viele Modelle entstanden in dieser Zeit, die ganz unterschiedliche Aspekte psychischer Funktionsweisen beleuchten. Und wir haben schon mal drüber geredet, dass es sowas gibt wie 4 zentrale Stränge der Psychoanalyse, also so diese alte Triebtheorie nach Freud, dann die Ich-Psychologie, die Objektbeziehungstheorie und die Selbstpsychologie. Könnt ihr mal kramen in unseren alten Folgen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht zu sehr eingehen, sondern im Kontext der Persönlichkeitsstörungen auf 3 verschiedene theoretische Stränge hinweisen. Also zum einen gibt es charakterbezogene Ansätze, zum zweiten strukturbezogene Ansätze und zum dritten Ansätze, die die Beziehung in den Fokus rücken. Der charakterbezogene Strang ist der, der sich als erstes entwickelt hat. Also wenn wir wirklich so in die frühe Psychoanalyse gehen, zu Freud um 1900, da war der Fokus auf den neurotischen Charakter und auch die Idee eines stabilen, aber veränderbaren Musters, der vor allem über Triebkonflikte entsteht. Und Schüler Freuds haben dann Konzepte entwickelt wie die Charakterneurose oder Charakterstörung. Und hier spiegeln diese Charakterzüge die Organisation dieser verschiedenen Instanzen. Vielleicht erinnert ihr euch, das hat man irgendwann bestimmt mal gehört, Ich über Ich und Es und wie die so in Bezug zueinander stehen. Genau, und diese Lebensmotive entstehen eben auch durch Erfahrung, Bestärkung und Bestrafung in unterschiedlichen Entwicklungsphasen, vor allem in der Kindheit. Also die Grundidee ist eben, es gibt sowas wie einen festen Charakter, eine Charakterologie. Und später hat sich ein strukturbezogener Strang entwickelt mit dimensionaler Sicht und der eigentlich das vorweggenommen hat, was wir jetzt im ICD-11 etablieren werden. Das ist eigentlich genuin psychoanalytisches Denken. Und da wurde Persönlichkeit dann über die Qualität verschiedener psychischer Grundfunktionen bewertet. Stichwort sind hier die Ich-Psychologie und Objektbeziehungstheorie, die sich da entwickelt haben. Sprich, eigentlich psychisches Handwerkszeug. Und da gibt es dann verschiedene Niveaus und wir haben auch mittlerweile, die uns öfter zuhören, haben jetzt auch schon mal vom OPD gehört. Das ist so ein Diagnostiksystem des psychodynamischen Denkens und das ist sehr, sehr ausgefeilt und da werden wirklich 4 Funktionsbereiche unterteilt. Wie können Patienten wahrnehmen? Wie können Patienten sich selbst steuern? Wie können sie kommunizieren? Wie können sie sich binden? Und diese verschiedenen Funktionsbereiche werden immer nach innen und auch nach außen untersucht. Und so hat man wirklich eine relativ feine Diagnostik der Persönlichkeitsstruktur. Und der dritte Strang ist dann eben beziehungsbezogen, eine interpersonelle Sicht. Da liegt das Hauptaugenmerk auf wiederkehrenden Beziehungsmustern. Und das basiert dann eben auf inneren Bildern und Repräsentanzen von früheren Bezugspersonen. Ja, und historisch ist hier vor allem die Bindungstheorie wichtig, die man vielleicht auch kennt, wenn man sich so ein bisschen für Beziehungsratgeber oder sowas interessiert. Und das ganze Internet ist eigentlich voll damit. Das ist eigentlich auch entwickelt eine alte psychoanalytische Theorie, die davon ausgeht, dass wir innere Arbeitsmodelle haben und entwickeln, also mit den ersten Beziehungserfahrungen, die wir machen mit unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen und sich das dann immer wieder aktualisiert. Und dass man im Grunde Persönlichkeitsstörungen, das haben wir am Anfang ja auch gesagt, als eine Reaktualisierung immer wieder von Beziehungsstörungen auch sehen kann, weil die sich vor allem in Beziehungen zeigen. Genau, das sind mal die 3 Stränge. Ich glaube, es waren 5 Minuten, aber ja, und ich würde später dann noch eine Therapieform beleuchten, weil die psychodynamische Therapie tatsächlich sehr gute Ergebnisse erzielt beim Behandeln von Persönlichkeitsstörungen und das wäre dann der zweite Strang in Richtung Struktur und Dimensionen.
Na, dann wollen wir mal sehen, dann starte ich mal mit der Therapie im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie. Naja, und das hat eigentlich 4 Stränge, also die Therapie beinhaltet 4 Bereiche. Einmal die Motivation, den Beziehungsaufbau, Klärung und Veränderung. Bei Betroffenen besteht häufig vor einer Behandlung keine Veränderungsmotivation. Also es besteht eher stattdessen eine Therapiemotivation. Also die Betroffenen haben schon Wünsche und Wünsche und Ziele für die Therapie. Also es gibt zum Beispiel eine Beziehungsmotivation, da wäre sowas wie, ne, sei bitte für mich da oder solidarisiere dich mit mir. Oder auch eine Stabilisierungsmotivation. Also mein System wieder funktioniert, reduziere zum Beispiel die Kosten, die ich habe, weil mein Umfeld sich irgendwie nicht meinen Bedürfnissen entsprechend verhält oder sich distanziert. Oder es gibt auch die Motivation eigentlich so der Selbstwertreparatur. Ne? Also ich möchte mich einfach irgendwie stabiler fühlen. Therapie ist also, naja, man könnte sagen, so ein bisschen so eine Alibi-Funktion. Und wichtig ist am Anfang die Zielklärung und die Veränderungsmotivation zu fördern, ne? Und erstmal zu schauen, was ist eigentlich das Ziel des Betroffenen? Und genau, im zweiten Schritt ist dann ein ganz zentrales Behandlungspunkt, nämlich der Beziehungsaufbau. Da gibt es so Do's und Don'ts. Do's wären zum Beispiel auf die Grundhaltung achten. Also von Behandlersicht nochmal wirklich darauf zu achten, eine zugewandte, respektvolle, interessierte, validierende und ganz vor allen Dingen transparente Haltung zu entwickeln, sich optimistisch zu zeigen und vor allen Dingen auch Ressourcen zu fördern. Auch da wird so eine komplementäre Beziehungsgestaltung empfohlen. Da bin ich ja eben schon drauf eingegangen, also nochmal zu schauen, ne? Ich muss nicht bei allen mitgehen, sondern dennoch auch, ne, zum Beispiel, wenn ein Betroffener zum Beispiel auf die Distanz geht, ne, dass ich dann drauf eingehe und eigentlich nochmal bestärke, ne, und validiere und eigentlich so eine Art Beziehungskredit aufbaue, also auch komplementär zur Motivebene mich verhalte. Ja, ein Motiv wäre ja zum Beispiel Wichtigkeit, ne, und ich dann auch nochmal sagen, ey, das ist total wichtig, dass Sie hier sind und toll, dass Sie da sind. Ne? Ein weiteres Du ist auf jeden Fall auch Psychoedukation, also vor allen Dingen hier normalisieren, entpathologisieren, eigentlich das, was wir alles jetzt zum Beispiel in unserem Podcast heute schon besprochen haben, nochmal auch da darzustellen. Ne? Das ist am Ende eine Dimension und hat auch einen Ursprung. Was man nicht tun sollte, also die Don'ts, man sollte möglichst keine Komplementarität zur Spielebene zeigen, also zum Beispiel, wenn Patienten sich besonders schrill und auffällig verhalten oder sich geben im therapeutischen Kontext, dass ich da jetzt vielleicht dann auch nicht so sehr das bestärke und darauf eingehe und eher Verhalten bestärke im Sinne von, ne, da, wo sie sich auch zurücknehmen, wo sie ein bisschen ruhiger sind als Beispiel.
Und ich stelle mir in dem Kontext diese Transparenz total wichtig vor, dass man praktisch durch die Transparenz im Endeffekt diese Spielebene sichtbar macht, darüber spricht, um diese unbewussten Mechanismen, die ja in den Köpfen der PatientInnen ablaufen, sichtbar zu machen und in diesem Kontext ja dann auch, ich sag jetzt mal so, wenn du dem Geist einen Namen gibst, nur dann kannst du etwas dagegen machen und in dem Sinne auch die Spielebene sichtbar machen und dadurch auch dieses Vorurteil der Manipulation irgendwie aus dem Spiel nehmen.
Mm, genau. Ja, und worauf man auch achten sollte, dass man keine vorschnelle Einsicht erzwingen oder eine vorschnelle Veränderung erzwingen sollte. Also, dass man die Betroffenen nicht drängen sollte. Mensch, jetzt müssen sie das doch jetzt mal endlich so machen oder verstehen. Und auch Therapieaufträge des Patienten nicht vorschnell annehmen. Also, das wirklich nochmal gut zu prüfen. Nämlich, der nächste Punkt ist die Klärung. Also, wir sollten auch erstmal transparent machen, gemeinsam mit dem Betroffenen, was für Motive, was für Schemata oder Grundstrategien eigentlich vorliegen. Die Spielebene, also so dysfunktionale Verhaltensweisen im Therapieprozess auch transparent machen. Also das, was langfristig dann für die Betroffenen immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Und ja, systematisch Selbstbeobachtung. Das ist eigentlich auch so ein A und O, ne? Dass die Betroffenen eigentlich Experten werden für ihr eigenes Verhalten und dieses unbewusste, automatische Verhalten bewusst machen lernen. Dann kann man zum Beispiel auch gut kognitiv arbeiten, zum Beispiel solche Nutzen- und Kostenanalysen. Soll ich zum Beispiel das System beibehalten oder soll ich das verändern? Genau, es ist auch eine empathische Konfrontation häufig auch wichtig, aber auch da weiterhin eine wertschätzende Haltung einnehmen, Ziele weiterhin klären. Und als letzter Punkt, dann ist erst die Veränderung. Also wir bearbeiten dann die Schemata, machen biografische Arbeit. Also es ist ein Teil kognitive Arbeit, aber auch erlebnisbasierte Verfahren. Also man sucht zum Beispiel, man versucht zum Beispiel irgendwie so eine Zweistuhl-Technik zu schauen, ne, wie würde sich denn eine Person auf dem Stuhl fühlen, und dann setzen sie sich mal auf den anderen, ne, wie geht es denn dem Interaktionspartner? Also das sind eigentlich immer ganz nette Interaktionsstrategien. Und man sollte auf jeden Fall dann auch daran arbeiten, alternatives Verhalten aufzubauen. Also mit Hilfe von Rollenspielen, Rollenwechseln, Verhaltensexperimenten, genau. Und Aufbau und Ausbau von Fertigkeiten anstreben, ne? Also zur Förderung der Selbstakzeptanz, zur Selbstfürsorge. Also dass da eigentlich ganz viele Werkzeuge mit an die Hand gegeben werden.
Das hört sich wirklich spannend an und ich bin gespannt, was du in den nächsten Folgen noch so darüber im Detail erzählen wirst. Und Leon, wie sieht es bei dir mit der Therapie aus? Systemisch oder tiefenpsychologisch?
Ja, ich habe einen Ansatz mitgebracht aus der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, also einem psychodynamischen Verfahren. Und das ist die strukturbezogene Psychotherapie nach Gerd Rudolph. Ich werde das einmal im Eilverfahren skizzieren. Wir haben ja gerade schon von den drei Strängen der psychodynamischen Persönlichkeitstheorie gehört. Diese Therapieform bezieht sich auf den zweiten Strang, also auf die Struktur, auf die Dimensionen und ja, zielt auf die Nachreifung unzureichend ausgebildeter Ich-Funktionen. Genau, also nochmal im Recap ganz schnell: frühe, ungünstige Interaktionen, Beziehungserfahrungen haben die Ausbildung zentraler psychischer Fertigkeiten gehemmt. Ein Beispiel wäre die Wahrnehmung. Das kann der eigenen Innenwelt sein, aber auch von anderen Personen, die dann vielleicht ganz stark idealisiert werden oder ganz stark abgewertet, aber nicht in ihrer Ganzheitlichkeit gesehen werden können. Eine andere Funktion wäre Steuerung. Zum Beispiel die Steuerung der Emotionen, die dann nicht wirklich, wo es keinen Puffer gibt und keine zweite Instanz, die dann nochmal sagt, ah, soll ich damit wirklich so durchbrechen, sondern wo die Affekte einfach durchmarschieren sozusagen. Und die Diagnostik erfolgt hier über Fragebögen. Es gibt tatsächlich Fragebögen, mit denen man diese Struktur analysieren kann. Da gibt es eben insgesamt 8 Dimensionen, die man da abfragt und einfach auch die biografische Erzählung, wo man mit Fragen nachhaken kann und gucken kann, na, wie ist es eigentlich um die Struktur gestellt? Und da gibt es dann verschiedene Niveaus der Struktur und je nach Niveau bietet sich dann ein anderer Arbeitsfokus an. Dann wird die Therapie sequenziell, aber vor allem personalisiert geplant. Also man guckt wirklich, dass man einen Fokus definiert oder verschiedene Foki und Ziele und Vorgehen dann gemeinsam vereinbart. Wichtig ist vor allem die therapeutische Haltung, die entwicklungsfördernd ist, unterstützend, sehr aktiv. Also alle, die noch so den wortkargen Analytiker jetzt im Kopf haben, das stimmt in dem Fall nicht, sondern da ist viel mehr Aktivität und auch Beälterung und Containing. Das heißt, man nimmt eine mütterliche, eine väterliche Rolle auch ein. Es ist auf Augenhöhe, aber man hält aus. Man hält aus, was da vielleicht eben geschieht und kommt nicht mit ins Agieren. Das heißt, wenn eben Affektdurchbrüche passieren, wenn mal die Beziehung getestet wird, dann bleibt der ruhige Puls der Therapeutin, des Therapeuten, der versucht, damit umzugehen. Und da gibt es verschiedene Therapeutenpositionen, die auch variiert werden können. Man muss sich nicht nur sinnbildlich gegenüberstehen und gegenüber sitzen, sondern kann sich auch hinter und neben die Patientinnen stellen. Hinter die Patientinnen, um Empathie zu zeigen, neben sie, um Resonanzräume zu eröffnen. Ja, Techniken gibt es jede Menge, aber vor allem geht es eben darum, das Ganze mal auszuhalten, zu begleiten, eine Chronik des Erlebens zu erstellen und auch natürlich die Beziehungsinteraktion. Das ist ja so die Hausmarke der tiefenpsychologischen Verfahren, vor allem eben mit dem, was da passiert, zu arbeiten. Es ist gut erforscht. Die Wirksamkeit ist bewiesen, es gibt eine hohe Reliabilität und Validität dieser Strukturachse, die wir gerade am Anfang gehört haben, und auch einen gut belegten Behandlungserfolg. Man kann das Ganze kombinieren mit anderen Therapieverfahren. Man kann es auch adaptieren, wenn Komorbiditäten vorliegen, also noch andere psychische Erkrankungen. Und das ist praxisnah, man kann es lehren. Das ist eine moderne psychodynamische Methode, um eben strukturelle Fähigkeiten zu fördern. Besonders geeignet für Persönlichkeitsstörungen. Ja.
Also ihr habt jetzt ja gerade schon eure therapeutischen Möglichkeiten vorgestellt und ich möchte mich hier eigentlich echt zurückhalten, weil wir sind ja vorhin schon nicht auf die medizinisch-biologische Perspektive eingegangen und auch in dem Kontext der Therapie haben Psychopharmaka da eigentlich echt wenig bis gar nichts zu suchen. Denn es ist tatsächlich so, dass 80% der PatientInnen mit einer Persönlichkeitsstörung Psychopharmaka einnehmen, aber man kann mittlerweile mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Wirkung, die bei manchen von diesen dann doch durch Psychopharmaka erreicht wird, eher einem Placebo-Effekt geschuldet ist. Und Persönlichkeitsstörungen an sich kann man nicht medikamentös behandeln. Und diese Beziehungsstörungen sind natürlich belastend. Und deswegen ist es auch okay, dass diese Menschen sich schlecht fühlen, obwohl ja auch manche Persönlichkeitsstörungen gar nicht dieses mir geht's schlecht, sondern eher geht's dem Umfeld schlecht haben. Aber das war mir jetzt nochmal ganz wichtig zu sagen.
Man würde dann wahrscheinlich eher symptomatisch medikamentös behandeln, also zum Beispiel Ängste, Anspannungszustände, was ja relativ häufig auch vorkommt, dass man da zum Beispiel eine Linderung oder eine Beruhigung erzielen möchte. Aber es geht ja dann am Ende um den Auslöser und der ist in der Interaktion.
Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch die Kirsche der Wahrheit. Ich bin immer noch dafür, dass wir einen Jingle entwickeln mit die Kirsche der Wahrheit. Die Kirsche der Wahrheit. Genau, ein paar Sachen haben wir schon aufgedeckt, aber noch nicht alle. Warum wurde Homosexualität im DSM-2 von 1968 als Persönlichkeitsstörung geführt? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich traurige Begründung, die jetzt kommt, denn einfach weil die Diagnose damals nicht wissenschaftlich, sondern moralisch und gesellschaftlich motiviert war. Homosexualität wurde als abweichend betrachtet, obwohl es keinerlei klinische Evidenz dafür gab, dass sie eine Störung ist. Erst durch Proteste, neue Forschung und Druck aus der Community wurde sie 1973 aus dem DSM gestrichen.
1973, muss ja, man sich mal vorstellen.
Ich habe mich erschrocken. 1973, das ist nicht so lange her, wie ich es mir wünschen würde. Und dann noch die Frage mit der histrionischen Persönlichkeit. Die haben wir ja schon beantwortet mit der Gebärmutter, die da rumwandert. Und auf der anderen Seite aber auch noch die Frage, was hat die narzisstische Persönlichkeitsstörung mit einer griechischen Tragödie zu tun? Das ist, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte und meine Lieblingskirsche heute. Denn der Begriff Narzissmus geht auf die Sage von Narziss zurück, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte und daran zugrunde ging. Freud, liebe Grüße an Leon an dieser Stelle, weil ihr seid ja Best Buddies so in der Art, griff diese Geschichte später auf, um extremes Selbstbezogensein und fehlende Empathie zu beschreiben. Aus dieser mythologischen Figur entwickelte sich schließlich die moderne narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also ich finde, es passt auch sehr gut. Also das muss ich schon sagen. Naja, das war's. Ich hoffe, ihr seid alle bis jetzt dran geblieben. Und wenn ihr dran geblieben seid, ja, dann gebt uns doch auch 5 Sterne. Weil, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Wir sind aber natürlich auch immer für konstruktives Feedback zu haben, freuen uns sehr über Rückmeldungen und wie gesagt, bitte gerne Fragen an uns bezüglich der einzelnen Störungsbilder, weil das unsere nächsten Folgen mitunter sein werden. Ja dann, bei uns ist jetzt Abend, wir gehen jetzt in den Feierabend, endlich. Und an alle da draußen, je nachdem was ihr macht, einen schönen Tag, einen schönen Mittag.
Tschüss.
Tschüss, Leon. Tschüss, Emma.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, Kakao.
Ciao. Wir werden auch immer...
Ciao, ragazzi.
Cringer mit der Zeit.
Arrivederci, ragazzi. Alla prossima volta.
Oh, ja.
Toll.
Ja.